Krankenhaus.
Herzlich willkommen zur Kulturwelt, sagt Tobias Ruland. Über kaum eine andere Lesung in Bayern wurde im vergangenen Jahr mehr berichtet als die Kinderlesung der Drag Queen Vicky Voyage im Münchner Gasteig. 9 Monate später nun gab es wieder eine Drag-Lesung für Familien mit Vicky Voyage. Wie es gestern in Ingolstadt war, das erfahren Sie bei uns. Außerdem schauen wir nach Russland und staunen über den Kinoerfolg eines Films, der dem Putin-Regime eigentlich nur missfallen kann. Meister und Margarita. Und mein Talkgast heute in der Kulturwelt ist die Berliner Autorin Julia Korbig. Ihr neues Buch heißt Schwestern, die Macht des weiblichen Kollektivs. Gewissermaßen unser Warm-up für den Weltfrauentag am Freitag. Frau Korbig, wann haben Sie sich eigentlich das letzte Mal schwesterlich gefühlt?
Oh, eine gute Frage. Auf einer Lesung letzte Woche. Eine Besucherin hat dann berichtet, dass sie in einem öffentlichen Verkehrsmittel, ich weiß nicht mehr welcher Art, einer anderen Frau geholfen hat und dann irgendwie kurz diesen Impuls hatte, sie Schwester zu nennen. Und das fand ich wahnsinnig schön, weil es zeigt eben auch mal wieder das, was ich in meinem Buch eigentlich auch zeigen möchte, nämlich dass Schwesterlichkeit sehr unterschiedlich aussehen kann und sie ist nicht immer dasselbe. Und manchmal entsteht sie spontan und manchmal arbeitet man sehr lange an ihr. Ja, da hatte ich schon den Eindruck, dass im Raum dann auch eine schwesterliche Energie war und ich gehe dann nach solchen Begegnungen immer sehr gestärkt und motiviert nach Hause.
Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Tobias Ruland.
Say Yes Dog ist ein deutsch-luxemburgisches Indie-Pop-Trio und ich mag die Gründungsgeschichte der Band. Aaron, Pascal und Paul kennen sich vom Musikkonservatorium in Den Haag. Weil sie 2013 keine Karten mehr für das Musikfestival Fusion ergattern konnten, haben sie einfach mal eine eigene Band gegründet und sich dann als Say Yes Dog fürs Fusion Festival beworben. Von ihrem dritten Album namens Trä, luxemburgisch für drei, hören wir die Nummer Not Your Thing. Stock, das deutsch-luxemburgische Trio mit so einem leicht angesoffenen Keyboard hier, begleitet uns musikalisch durch die heutige Bayern 2 Kulturwelt am Dienstag. Not Your Thing heißt diese Disco-Schleichernummer. Wir lesen euch die Welt, wie sie euch gefällt. Dieses Pippi Langstrumpf-eske Motto steht über den Lesungen von Drag Queen Vicky Voyage zusammen mit dem Drag King Eric Big Klitt. Von Zeit zu Zeit lesen die beiden für Kinder und deren Eltern aus Bilderbüchern vor, die von unterschiedlichsten Heldinnen und Helden erzählen. Jungs in Kleidern, Prinzessinnen mit eigenem Willen, Kaninchen und Füchsinnen. Kurzum, farbenfrohe Märchenwelten ohne Geschlechterklischees. Konservative und rechte Kräfte machten dann aber enorm Stimmung im Vorfeld der Drag-Lesung im Mai 2003 und im Juni 2023 im Münchner Gasteig. Und Hubert Aiwanger sprach von Kindswohlgefährdung und erklärte die Drag-Lesung für einen Fall fürs Jugendamt. Stattgefunden hat die Lesung damals trotzdem, wenn auch unter massiven Sicherheitsvorkehrungen. Gestern Abend nun Vicky Voyage und Co. mal wieder mit einer Drag-Lesung im Rahmen des Femme-Festivals in Ingolstadt, präsentiert übrigens von Bayern 2. Mit dabei für uns war Christoph Leibold.
Guten Tag,
sagte der Fuchs. Guten Tag, erwiderte der kleine Prinz höflich.
Drinnen ist es eine Lesung fast wie jede andere. Zwei Menschen mit Mikrofonen, die Geschichten vortragen. Zugegeben, beide nicht ganz alltäglich gekleidet, aber ansonsten das übliche Tischchen mit den obligatorischen Wassergläsern. Im Hintergrund Projektionen aus Bilderbüchern. Kinder, die lauschend auf Weichbodenmatten lümmeln. Draußen dagegen Polizeiaufgebot und zusätzlich ein Sicherheitsdienst, der am Eingang zum Ingolstädter Jugendzentrum Front 79 die Taschen kontrolliert. Auf dem Parkplatz haben sich rund 50 Menschen versammelt, die Schilder hochhalten mit Parolen wie »Finger weg von unseren Kindern« oder »Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde«.
Frühsexualisierung der Kinder, alles ist möglich, Jungs sollen Mädchenkleider tragen, hören Sie mal auf.
Der Gruppe der Empörten stehen etwa doppelt so viele Menschen gegenüber, die sich schützend vor die Veranstaltung stellen, ebenfalls mit Pappschildern. Wer immer nur schwarz-weiß denkt, wird nie den Regenbogen sehen, steht auf einem. Auch einige Ensemblemitglieder des Stadttheaters Ingolstadt sind da, Schauspielerin Viktoria Voss zum Beispiel.
Mich fasst das schon an, dass man gegen Meinungsfreiheit, Kunstfreiheit und freie Entscheidungen, was man sich für Lesungen anhört, diskriminiert wird. Ich finde es erschütternd. Und sogar ein Kind in meiner Anwesenheit wurde beschimpft. Also das zum Thema Kinderschutz, was sie sich auf die Fahnen schreiben, die haben dieses Kind beschimpft.
Meine Tochter findet das ein bisschen beängstigend. Die klammert sich an mein Bein, weil da so viel los ist.
Erklärt ein junger Familienvater.
Aber da vorne war ein netter Herr, der hat uns den Weg gezeigt und wir freuen uns jetzt einfach auf die Lesung.
Kaninchenjungs heiraten keine anderen Kaninchenjungs. Kaninchenjungs müssen Kaninchenmädchen heiraten.
Die Geschichten, die Drag Queen Vicky Voyage und Drag King Eric Big Clit dann drinnen vorlesen, handeln von Jungs, die keine Röcke tragen, von Prinzessinnen, die keine Lust haben, Frösche zu küssen, um einen Märchenprinzen abzubekommen, oder eben von schwulen Kaninchen. Aber Frühsexualisierung? Fehlanzeige. Ja, es geht schon auch, aber beileibe nicht ausschließlich um queere Themen. Aber nie so, dass man das Gefühl haben müsste, hier würde Kindern irgendetwas von oben herab eingetrichtert. Vicky Voyage und Drag King Eric begegnen den Kindern auf Augenhöhe mit Witz und Charme.
Ich bin auch anders, sagte er. Wenn ich ein Butterbrot esse, esse ich die Rinde zuerst.
Also mein Anliegen bei solchen Lesungen ist, den Kindern zu zeigen, dass sie sein dürfen, wie sie sind.
Erklärt Vicky Voyage.
Mir hat es einfach in meiner Kindheit gefehlt. Und auch im Kindergarten habe ich gehört, ja, wenn du eine Puppenecke spielst, dann bist du kein echter Junge. Und mir uns ist extrem wichtig, eben zu zeigen, auch wenn ihr in der Puppenecke spielen wollt, auch wenn ihr einen roten Rock anziehen wollt, dann macht es einfach. Es sollte euch niemand dafür verurteilen und seid frei, wie ihr seid und lasst euch nicht einschränken in der Hinsicht.
Vicky Voyage selbst trägt bei dieser Lesung keinen Rock, sondern einen pink schillernden Anzug, dazu glitzernde High Heels. Drag King Eric wiederum erinnert mit Krone auf dem Kopf und Plüschfuchsstola um die Schultern ein bisschen an den bayerischen Märchenkönig Ludwig.
Der Selbstausdruck oder Ausdruck durch Kleidung oder darüber sprechen, dass es halt auch noch andere Lebensrealitäten gibt, ist ja mal nichts jemandem aufzwängen. Sowas existiert einfach. Wir müssen natürlich in so einem Moment wegschieben, dass es auch andere Stimmen gibt und Menschen, die halt ein anderes Bild von uns haben. Aber was soll man denn machen? So Menschen wird es immer geben und wir fokussieren uns auf die Schönheit, auf die Diversität und auf die Buntheit des Lebens.
Ein Plädoyer für Toleranz, Offenheit und Diversität, die den Gegendemonstranten draußen auf dem Parkplatz offenkundig zu viel der Vielfalt ist.
Das sind sie nicht ganz dicht in der Birne.
Sie haben sich wahrscheinlich fünfmal geimpft und haben ihr Gehirn weggegeben.
Vor dem Ingolstädter Jugendzentrum Front 79 steht auch Kulturreferent Gabriel Engert, Mitglied der CSU. Deren Generalsekretär Martin Huber hatte über die Münchner Lesung von Vicky Voyage und Eric Big Klitt im letzten Sommer auf X, vormals Twitter, geschrieben, Zitat, Vierjährige sollten nicht mit woker Frühsexualisierung indoktriniert werden. Engert teilt Hubers Einstellung nicht, erklärt aber,
man kann ja immer unterschiedlicher Meinung sein, das ist ja völlig in Ordnung, man kann unterschiedlicher Meinung sein, hier gibt es eine Veranstaltung, die niemand besuchen muss und wenn man anderer Meinung ist, kann man das artikulieren, dafür leben wir in einer Demokratie. Aber was da an Vorstellungen, wie eine Gesellschaft strukturiert sein muss, geäußert wird, das ist halt das Bedenkliche.
Eigentlich, sagt Engert dann noch, sei das doch eine harmlose Lesung. Für den Kulturkampf, die deren Gegner anzetteln, fehle ihm jegliches Verständnis. Und die, um die es eigentlich geht, die Kinder drinnen im Saal, die scheinen den Spießrutenlauf draußen vor der Vorstellung schnell vergessen zu haben.
Also die Kostüme haben mir gut gefallen und es waren auch die Bilder schön gemalt.
Es gefällt mir sehr gut, dass sie Bücher vorlesen.
Vicky Voyage und King Eric. Für die Kinder sind das einfach nur zwei Menschen in bunten Kostümen, die ihnen spannende Geschichten vorlesen. Eine ganz normale Lesung halt.
Eindrücke der gestrigen Drag-Lesung für Kinder und ihre Eltern im Rahmen des Femfestivals in Ingolstadt, das Ihnen übrigens von Bayern 2 präsentiert wird.
Rezensionen, Gespräche, aktuelle Berichte aus der Welt der Kultur auf Bayern 2.
Am Freitag, 8. März, ist Weltfrauentag. Warum eigentlich gleich nochmal der 8. März? Das Ganze geht zurück auf das Jahr 1917, als in St. Petersburg die Frauen von Arbeitern und Soldaten sowie Bauernfrauen streikten und so die russische Februarrevolution auslösten. Nachzulesen in dem neuen Buch der Hamburger Autorin Julia Korbig. Titel: Schwestern, die Macht des weiblichen Kollektivs. Frau Korbig, eine Sache stellen Sie in Ihrem Buch auch gleich mal klar. Schwesterlichkeit, das ist nicht einfach nur Brüderlichkeit in weiblich. Bevor wir uns diese Begriffe genauer anschauen, erzählen Sie uns doch bitte erstmal die Geschichte des grünen Tuchs, das trophäengleich über Ihrem Schreibtisch hängt. Ein Andenken an die Asamblea de las Mujeres, die Versammlung der Frauen im Jahr 2019 in Buenos Aires, wo Sie dabei waren. Was haben Sie da erlebt?
Ja, um ein bisschen die Szenerie zu gestalten. Damals ist es eben so, dass Schwangerschaftsabbrüche in Argentinien noch nicht legalisiert sind. Und deswegen gibt es da eine sehr engagierte Bewegung, die für diese Legalisierung kämpft. Man sieht überall auf der Straße und natürlich auf der Veranstaltung, auf der ich dann war, nämlich die Frauenversammlung, sieht man diese grünen Tücher. Mittendrin eben diese ja sehr lauten, sehr motivierten Frauen. Und auf der Bühne sitzen dann wirklich einige der bekanntesten FeministInnen des Landes. Die werden immer wieder unterbrochen durch laute Jubelschreie, durch gereckte Fäuste, durch viel Lärm. Also es ist wirklich Energie im Raum. Da denke ich mir dann, wow, das ist ja toll, diese Energie, dieser Zusammenhalt. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das in der deutschen feministischen Szene so hinbekommen würden.
Sie sagen ja auch selber dann, Schwesterlichkeit ist so ein bisschen angestaubt klingender Begriff. Sisterhood im Englischen. Es ist auch, und das machen Sie ganz klar und schreiben Sie, Schwesterlichkeit, das ist nicht einfach Brüderlichkeit in weiblich. Und holen dann auch erstmal weit aus, um sich der Brüderlichkeit zu widmen. Ein Begriff, der Karriere machte während der Aufklärung und der bürgerlichen Revolution im 18. und 19. Jahrhundert, mythisch aufgeladen von Jesus und seinen 12 Jüngern, König Artus und die Tafelrunde. Dem Begriff Brüderlichkeit haftet ja auch so eine Aura des Politischen an, Treue, Loyalität, Pflichtbewusstsein. Was ist dann die Schwesterlichkeit?
Ja, Schwesterlichkeit ist für mich tatsächlich eine Schwesterlichkeit im feministischen Sinne. Das heißt, sie ist politisch und sie ist solidarisch. Und ja, sie ist eine Antwort auf eine Situation der Ungerechtigkeit, die man eben gemeinsam bekämpfen möchte. Und dadurch ist sie für mich tatsächlich eine lebendige, solidarische Praxis. Und was mir immer wichtig ist zu sagen, Solidarität ist ja nicht einfach da, die muss geschaffen werden im Handeln. Trotz aller vorhandener Differenzen, die es ja nun auch gibt im Feminismus, zwischen FeministInnen und das wird an den Feminismus herangetragen. Das heißt, der Feminismus muss einiger sein, er muss geschlossener auftreten. Und für mich ist das nicht das Ziel, sondern das Verbindende sollte viel mehr zum Ausgangspunkt gemeinschaftlichen Handelns gemacht werden.
Was ich mit großem Interesse gelesen habe, und da gehen die Beispiele in Ihrem Buch ja nun wahrlich nicht aus, Frauenproteste und Streiks im Lauf der Geschichte, angefangen Frauenstreiks während der Französischen Revolution, dann natürlich ganz aktuell die mutigen Frauen im Iran und dann, das fand ich sehr spannend, 24. Oktober 1975, Island, Kvenna Fríða Gudrun, der Frauenruhetag, ein Frauenstreik und die Folgen.
Ja, das war damals eine große Aktion in Island. Also an einem Tag haben dann alle Frauen die Arbeit niedergelegt. Also selbst Hausfrauen haben die Arbeit niedergelegt und haben dann Mann und Kinder zurückgelassen. Aber natürlich am nächsten Tag sind dann alle wieder zurück zur Arbeit und dann hatte man schnell den Eindruck, ja, aber es hat sich ja gar nichts geändert. Also es ist gar nichts passiert, dieser Streik hat überhaupt keine Folgen gehabt. Aber tatsächlich muss man das ja dann auch ein bisschen ja über die Jahre sehen. Also Island gilt ja heute immer noch ja als Paradebeispiel für gelungene Gleichberechtigung. Kurz darauf ist ja dann tatsächlich auch eine feministische Partei ins Parlament gewählt worden. Es gab dann die erste isländische Regierungschefin. Ich würde jetzt nicht sagen, der Streik ist allein dafür verantwortlich, aber ich glaube wirklich, dieses Sehen, was möglich ist und sehen, dass es anders möglich ist und vor allem sehen, was passiert, wenn Frauen sich zusammentun, das war ganz wichtig.
Ein Thema, das sehr viel Platz auch einnimmt und auch eine schöne Forterzählung ist, Hashtag MeToo von 2017, ein zentraler Augenblick weiblicher Solidarität, eine Schwesterlichkeit, die da ja auch zum Faktor wurde.
Absolut. Das war, glaube ich, ganz wichtig, dass es dieses MeToo gab, dass Frauen gesagt haben, ich auch, und sich damit eben auch eine internationale Solidarität gezeigt hat. Aber auch da war es natürlich so, dass man sich dann im Nachhinein fragen muss, wem galt diese Solidarität automatisch? Also mit welchen Frauen fühlte man sich automatisch solidarisch und konnte sich mit denen identifizieren? Und bei welchen Frauen war das eben nicht so? Weil beispielsweise die Gründerin von MeToo, Tarana Burke.
Das wusste ich nämlich gar nicht, dass es den Hashtag damals noch nicht, aber die Idee eines Slogans namens MeToo reicht zurück bis ins Jahr 2006 von Tarana Burke. Ein Slogan für junge Frauen of Color, die sexualisierte Gewalt erlebt hatten.
Ja, da kann man aber trotzdem dann diese Bruchlinien sehen und eben auch die Konflikte innerhalb von MeToo. Und ja, ich glaube für Tarana Burke, die eben MeToo gegründet hat als Bewegung, war das alles sehr ambivalent, weil sie eben sich schon seit Jahren für junge Frauen of Color eingesetzt hat, eben MeToo gegründet hat, um diese jungen Frauen zu unterstützen, also junge Frauen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben und die eben oft keine FürsprecherInnen hatten. Für die hat sich eigentlich niemand interessiert, für die gab es keine Lobby und denen wollte Tarana Burke helfen. Und als sie dann gesehen hat, dass über Nacht dieser Hashtag dank der US-amerikanischen Schauspielerin Alyssa Milano dann halt auch so viral gegangen ist in den sozialen Netzwerken, war das für Tarana Burke erstmal ein Schock. Also sie war jetzt nicht begeistert oder beglückt, sondern sie hat vor allem gesehen, dass es ja so ein weißes Ding war, ja, dass vor allem auch weiße Frauen das geteilt haben und ihre Community war ja nun eine ganz andere und vor allem wurde auch nirgendwo ihr Name genannt. Also es haben dann Freundinnen sie darauf aufmerksam gemacht, du pass auf, MeToo passiert gerade, also das, was du gegründet hast vor Jahren und nirgendwo wird der Name erwähnt. Und der Eindruck, der dann ein bisschen blieb, war natürlich wieder der, dass hier weiße Frauen, also allen voran dann eben auch Alyssa Milano, die sicher die besten Absichten hatte, muss man auch sagen. Aber dass halt weiße Frauen sich wieder die Arbeit einer schwarzen Frau angeeignet haben und dann letztendlich die Urheberin dieser Idee und dieser ganzen Arbeit in den Hintergrund gedrängt wurde.
Was mir sehr gut gefällt in Ihrem Buch Schwestern, die Orte, an die Sie uns da immer wieder als Leser mitnehmen, unter anderem ein Mailänder Frauenbuchladen, Libreria delle Donne di Milano. Warum taucht der Buchladen bei Ihnen im Buch auf?
Ja, die Frauen aus dem Mailänder Frauenbuchladen, die haben sich eben schon früher, also in den 70er, 80er Jahren Gedanken darüber gemacht, wie feministische Solidarität, wie Solidarität unter Frauen aussehen kann und wie man auch diese Beziehung neu denken kann. Und sie haben dann eben festgestellt, dass es sogar sehr wichtig ist, dass Unterschiede zwischen Frauen bestehen. Also dass es eben nicht darum geht, dass es die eine weibliche Erfahrung gibt, die alle Frauen vereint. Also die gibt es natürlich nicht. Sondern dass man gerade auch diese Differenzen, diese Unterschiede nimmt, um daraus etwas zu schaffen. Und dass es eben wichtig ist, dass ich mich von anderen unterscheide. Denn nur wenn ich mich von anderen unterscheide, kann ich auch ich sein und meine Freiheit leben. Und es geht dann eben darum, ja, sich gegenseitig auch tatsächlich in Unterschiedlichkeit zu bestärken und sich eben auch als Frau weibliche Vorbilder zu suchen, die durchaus anders sind als man selbst.
Sagt Julia Korbig, die Autorin von Schwestern, die Macht des weiblichen Kollektivs, erschienen bei Rowohlt. Danke fürs Gespräch, Frau Korbig, und schöne Grüße nach Berlin.
Ja, hat mich auch sehr gefreut. Danke für die spannenden Fragen.
Tschüss.
Tschüss.
Und hier wiederum musikalisch gelebte Brüderlichkeit. Die Jungs von Say Yes Dog. Wir hören das Titelstück vom neuen Album Trä.
Stop right there. You've been drinking too much on those dissonant paths where you talking too much. Down below, time's moving slow. And so many nights wasted away. Yeah. The fear I know is disappearing next to you.
Musik von Say Yes Dog hier auf Bahn 2 in der Kulturwelt um gleich 8.52 Uhr. Meister und Margarita, das epochale Werk von Michail Bulgakov, ist der meistgelesene russische Roman des 20. Jahrhunderts. In der Sowjetunion durfte er aber erst 1966 und dann auch nur häppchenweise in einer Zeitschrift erscheinen und obendrein gekürzt. Zensurbedingt fehlten 13% des Textes und das Wort frei taucht in dem Ganzen nur zweimal auf. Kremltreue Patrioten würden derzeit auch wieder ganz gerne kräftig zensieren bei einer Neuverfilmung von Meister und Margarita, die in Russland die Kinokassen klingeln lässt. Und zwar ganz laut. Die Besucherströme reißen einfach nicht ab. Und das, obwohl die kritischen Anspielungen auf das Putin-Regime der Gegenwart nun alles andere als gut versteckt und subtil sind. Oder vielleicht ja auch genau deswegen. Über den neuerlichen Erfolg von Meister und Margarita in Russland berichtet Christine Hamel.
Nach 2 Jahren Krieg gegen die Ukraine erfährt die Wirklichkeit in Russland wieder einmal atemraubende Verdrehungen. Die Realität nimmt immer groteskere, fantastischere Züge an. Da war es nur eine Frage der Zeit, bis Voland wieder auftaucht, der berühmte Professor für schwarze Magie aus Michail Bulgakows epochalem Roman Meister und Margarita.
Professor, Niemetz, ist eure Rukopisi.
Der Teufel hatte seine Finger sicher mit im Spiel, als in Russland in diesem Winter nach knapp 3 Jahren Produktionszeit eine Neuverfilmung von Der Meister und Margarita in die Kinos kam. Die beiläufige satirische Entlarvung des Totalitarismus, die Bulgakow einst seinem Roman eingeschrieben hatte und auf Stalin abzielte, schmiegt sich nun mühelos an den Putinismus an. Ein hochaktueller Film, der in Russland nach Lage der Dinge nicht in die Kinos hätte kommen sollen, aber immerhin mit 8 Millionen Euro aus dem staatlichen Kinofonds gefördert worden war. 2021 war das, vor der groß angelegten Invasion in die Ukraine. Der Kinokritiker Anton Dolin spricht gegenüber dem unabhängigen Telekanal Dost von einem cinematografischen und politischen Volltreffer.
Es ist ein freier, wunderbarer, antitotalitärer Film. Er handelt von dem Versuch des Staates, mit Hilfe von Lügen und Zensur einen begabten, vollkommen unabhängigen Schriftsteller zu verdrängen. Heute passiert das in allen Bereichen der Kultur, auch im Kino. Können Sie sich einen Film heute vorstellen, der besagt, dass Putins Macht Gewalt bedeutet? Es liegt auf der Hand, dass das nicht möglich ist. Und doch ist es passiert. Der Film ist ein Anti-Stalin-Film, ein antitotalitärer Film, der zu einer Zeit herauskommt, in der die russischen Machthabenden im Cosplay der Stalin-Epoche aufgehen.
Russland
Regisseur aller Teufeleien im Moskau der 30er Jahre ist Michail Lokschin, ein Russe mit amerikanischem Pass und von Anfang an entschiedener Kriegsgegner. Dabei hatte alles in vermeintlich bester patriotischer Tradition begonnen. Eine Verfilmung russischer Literaturklassiker mit internationalem Staraufgebot von einem renommierten russischen Regisseur. In Moskau und St. Petersburg wurde das Projekt voller nationalem Kulturstolz groß beworben. Doch dann taugte der Film angesichts eines immer repressiver werdenden Alltags plötzlich zum scharfen Zeitdokument. Keine ruhmreiche Klassik, dafür deutliche Machtkritik. Wie da im Film gleichgeschaltete Kritiker über den schädlichen, reaktionären und antisowjetischen Text des Schriftstellers herfallen, weil er die These aufstellt, dass jegliche Macht den Menschen vergewaltige, führt direkt hin zu den infernalischen Kampagnen der Z-Kritiker gegen Kriegsgegner im russischen Kulturleben. Putins Chefpropagandist Wladimir Solowjow ist denn auch tatsächlich über das antisowjetische, antirussische Thema des Films empört. Tigran Keosayan, Ehemann von RT-Chefin Margarita Simonyan und propagandistischer Einpeitscher, fordert, dass man sich ernsthaft zusammensetzen und etwas gegen die Feinde im eigenen Land unternehmen möge, angefangen bei den Producern bis hin zu den Strafverfolgungsbehörden. Die Producer beeilten sich schon mal zu beteuern, dass sie seit 2021 nichts mehr mit Michail Lokschin zu tun gehabt hätten. Der Regisseur selbst wird als Russenhasser, Verräter und neoliberaler Verleumder der unerschrockenen sowjetischen Geheimpolizei verunglimpft. Z-Schriftsteller Sacha Prilepin nennt Lokschin einen Volksfeind, auch dies ein Begriff aus der Stalinzeit, der sich nicht mit dem russischen Imperialismus anfreunden könne, mit dem amerikanischen aber wohl. Das sei, so Prilepin, seine Entscheidung. Aber von den russischen Kinochefetagen, so Prilepin weiter, könne er wieder einmal nur das Kotzen kriegen. Warum schweigt die Untersuchungskommission, fragt denn auch der Duma-Abgeordnete Lissakow und will wissen, wo ist die neue Elite?
Sie suchen verbissen nach Schuldigen. Der Regisseur des Films ist Amerikaner, der 3 Tage nach Kriegsbeginn den Krieg verurteilt hat und das Land verlassen hat. Das ist die Ausgangslage. Hinzu kommt noch, dass der Film sehr gelungen ist und großen Erfolg hat. Wenn das ein Misserfolg geworden wäre, würde es diese Aufregung gar nicht geben. Dann wäre er unbemerkt über die Kinoleinwand gegangen.
Einige Moskauer Kinos zeigen Master und Margarita 10-mal am Tag. Alle Vorstellungen seit Wochen ausverkauft. Ganz Russland schaut Meister und Margarita, schreibt das Online-Magazin Medusa. Das Bedürfnis, seine eigene repressive Realität im Kino als Spiegel vorgehalten zu bekommen, ist offenbar groß. Dahinter verbirgt sich Hunger nach Wahrheit.
Ein überraschender Kinohit in Russland, die Neuverfilmung von Bulgakows Meister und Margarita. Soweit die Bayern 2 Kulturwelt für den Moment. Fürs Zuhören bedankt sich Tobias Ruhland.